Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True Crime Podcast, und herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge zur Feier der großen 200.
Ich bin Marieke.
Und ich bin Amanda. Wir sind jetzt schon bei Teil 3 angekommen. Schön, wenn ihr alle noch dabei seid. Vielleicht auch schon mal ein guter Moment, einfach mal, um Danke zu sagen, dass ihr diesen Fall euch anhört und den Details lauscht. Die letzte Folge war ja ganz schön lang, können wir sagen. Und es ist einiges passiert, das ich vielleicht ganz kurz nochmal zusammenfassen möchte, um vielleicht alle einmal abzuholen. Und zwar haben wir uns zum einen natürlich dem Verbrechen gewidmet, um das es überhaupt gehen soll. Und zwar Merediths Tod, beziehungsweise ihren Mord. Merediths Leiche wurde in ihrem Zimmer vorgefunden und alles in diesem Raum schreit nach einer wahnsinnig brutalen Tat. Sie liegt am Boden, ist untenrum unbekleidet und auch ihr Oberteil ist hochgezogen. Überall ist Blut und man hat auch blutige Schuhabdrücke eines Sneakers gefunden. Außerdem hat man auch viele andere Spuren noch gesichert, unter anderem auch Blut im Badezimmer und auch ein eingeschlagenes Fenster in dem Zimmer von Merediths Mitbewohnerin Philomena. Alles sieht also eigentlich wie ein Einbruch aus, bei dem Meredith vielleicht nach Hause kam und Täter oder Täterin überrascht hat. Das hat auch Amanda so wahrgenommen, die ja alleine eben in ihr Haus gegangen ist, um dort zu duschen, nachdem sie die Nacht bei Raffaele verbracht hat. Die Ermittler sehen das nicht wirklich so. Die glauben, dass man hier einen Einbruch inszeniert hat und ahnen relativ schnell, wer das vielleicht gewesen sein könnte und wer damit die wahre Motivation verschleiern wollte. Und zwar die Person, die sich ganz schön ungewöhnlich in ihren Augen verhält. Amanda und auch ihr Freund Raffaele. Und das ist eigentlich genau das, was sie in ihren Ermittlungen dann auch verfolgen und die Beweise sammeln und auch noch eine dritte Person ausfindig machen, die nämlich DNA-Spuren am Tatort hinterlassen hat. Dieser Mann ist Rudy Guede. Wir haben uns seine Vergangenheit einmal angeschaut, haben festgestellt, dass er bei der Polizei in Italien kein Unbekannter ist und wegen anderen Einbrüchen auch schon bekannt ist. Und wir haben uns auch schon seinem Eilverfahren gewidmet, denn er hat einen gesonderten Prozess bekommen, in dem relativ schnell eben über Schuld oder Unschuld entschieden werden sollte. Und Rudy wurde schuldig befunden, zu einer erst 30-jährigen Haftstrafe verurteilt, die dann auch nochmal reduziert wurde auf 24 Jahre. Und dann faktisch waren es am Ende 16 Jahre, die er hätte im Gefängnis verbringen sollen.
Und wie Amanda gesagt hat, ist nicht nur Rudy verurteilt worden, es wurde auch beschlossen, dass Amanda und Raffaele sich vor Gericht für den Mord an Meredith verantworten müssen. Der Prozess gegen Amanda und Raffaele beginnt im Januar 2009 und wieder sind alle Augen auf Perugia, genauer gesagt auf das Gerichtsgebäude der Stadt, das aus dem 15. Jahrhundert stammt, gerichtet. Hier in der Halle der Freskos wird in den nächsten Wochen bzw. Monaten über den Mordfall Meredith Kircher verhandelt werden. Der Andrang vor dem Gerichtsgebäude ist riesig. Journalisten und Journalistinnen aus aller Welt, vor allem auch aus den USA und England, sind angereist. Vans mit Satellitenschüsseln stehen vor dem Gericht bereit. Mikrofone sind eingeschaltet, Kameras laufen, Blitzlicht gezückt.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Aufnahmegeräte. Es ist ein Ansturm, der tatsächlich so groß ist, dass nicht alle der angereisten Journalisten und Journalistinnen einen Platz im Gerichtssaal finden werden und einige von ihnen am Ende von der Polizei wieder hinausgebeten werden. Durch den Prozess leiten wird Richter Massey mit Unterstützung seiner Kollegin Christiani und der sechsköpfigen Jury. Die Jury, also die Geschworenen, bestehen aus 3 Männern und 3 Frauen im Alter von 35 bis 57 Jahren. Und anders als wir es beispielsweise aus den USA kennen, wo die Auswahl der Geschworenen ja ein sehr langer und teilweise auch sehr zäher Prozess sein kann, der sich sogar über Tage erstreckt, gestaltet sich die Auswahl der Geschworenen in Italien sehr viel leichter. Sie werden nämlich nicht von Anklage und Verteidigung befragt und dann einzeln ausgesucht, sondern von einem Computerprogramm. Ich persönlich finde das total interessant und unter anderen Umständen wäre das auch auf jeden Fall ein Punkt, über den man sehr ausführlich reden könnte. Da wir das in diesem Fall jedoch nicht vorhaben, könnt ihr uns gerne eure Gedanken zu den Vor- und Nachteilen dieser automatisierten Jury-Auswahl schreiben. Es gibt auch noch eine weitere Sache, die hier ganz interessant ist und die mich auch an einige andere große, sehr bekannte und umstrittene True-Crime-Fälle erinnert hat, über die wir auch schon gesprochen haben, nämlich das Thema der Jury Sequestration, was wir aus den USA kennen. Dort wird die Jury nämlich teilweise, in bestimmten Fällen, isoliert und komplett von der Außenwelt abgeschirmt, um so sicherzustellen, dass sie ihre Entscheidung ohne äußere Einflussnahme rein anhand der vor Gericht zugelassenen Beweismittel trifft. Gerade bei großen Prozessen, die sehr viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, kann das sehr wichtig sein. Wobei es natürlich bei derart berühmten Fällen eh schon sehr schwer ist, eine unvoreingenommene Jury zu gewährleisten. Aber es ist zumindest ein Versuch. Diese Art des Schutzes vor Beeinflussung gibt es in Italien nicht. Die Anklage übernimmt ein alter Bekannter von uns, nämlich Staatsanwalt Minini, der, wie Amanda es euch ja schon in der letzten Folge berichtet hat, eine entscheidende Rolle bei den Ermittlungen gespielt hat, zusammen mit seiner Kollegin, der Staatsanwältin Manuela Comodi. Es geht um folgende Anklagepunkte. A. Der Mord an Meredith Kircher. B. Das rechtswidrige Tragen einer Waffe. C. Vergewaltigung. D. Diebstahl. E. Das Vortäuschen eines Raubes. F. Verleumdung, wobei dieser Punkt nur Amanda betrifft und sich auf die von ihr gegenüber Patrick Lumumba erhobenen Vorwürfe bzw. Beschuldigungen bezieht. Neben der Klärung dieser 6 Anklagepunkte im Sinne des Strafrechts gibt es zusätzlich noch 3 Zivilklagen, die gleichzeitig mitverhandelt und entschieden werden. Da ist zum einen die Klage der Kirchers, also von Merediths Familie. Sie fordern 5 Millionen Euro von Amanda und Raffaele, also jeweils 1 Million Euro für ihre Mutter Arlene, ihren Vater John sowie ihre Geschwister John, Lyle und Stephanie. Des Weiteren ist dann noch die Klage von Patrick Lumumba. Diese Klage richtet sich gegen Amanda und beruht auf dem Vorfall oder dem Vorwurf der Verleumdung, wobei die Summe der Forderung zu Beginn des Prozesses noch nicht feststeht. Und zu guter Letzt verklagt der Eigentümer der Via della Pergola 7, also des Hauses, Amanda auf 10.000 Euro für die am Haus entstandenen Schäden sowie entgangene Mieteinnahmen. Direkt am ersten Tag des Prozesses bittet der Anwalt der Kirchers, den Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchzuführen. Er argumentiert, dass dies zum Schutze von Merediths Ansehen in der Öffentlichkeit notwendig sei und Zeuginnen und Zeugen bei ihren Aussagen zudem weniger Hemmung hätten, wenn sie nicht von einer ganzen Reihe von Journalistinnen und Kameras beobachtet werden würden. Die Verteidigung sieht das Ganze etwas anders. Sie halten es für äußerst wichtig, dass der Prozess vor den Augen der Öffentlichkeit und der Presse stattfindet und schlagen quasi als Kompromiss vor, dass die Presse für die Momente, in denen Bildern zum Beispiel von Merediths Leiche gezeigt werden, ausgeschlossen werden könnte. Nach einer kurzen Beratung stimmt der Richter dem von der Verteidigung vorgeschlagenen Kompromiss dann zu. Das heißt, Öffentlichkeit und Presse dürfen bleiben, werden an bestimmten Stellen zum Schutze von Merediths Ansehen jedoch ausgeschlossen werden. Die Kirchers werden während des Prozesses nur selten anwesend sein und lassen sich und ihre Interessen vor Ort hauptsächlich durch ihren Anwalt vertreten. Und dass die Familie nicht dem gesamten Prozess beiwohnt, hat verschiedene Gründe. Zum einen muss Merediths Mutter Arlene 3-mal die Woche zur Dialyse, aber es sind vor allem auch organisatorische und finanzielle Gründe. Denn für die Dauer eines Prozesses, der laut allen Vorhersagen sehr, sehr lange dauern wird, ihr ganzes Leben in England quasi auf Standby zu stellen, ist unglaublich schwer umsetzbar und wäre vor allem auch eine finanzielle Belastung, die Merediths Familie so einfach nicht stemmen kann. Denn, das betont ihr Vater John in seinem Buch Meredith immer wieder, das britische Foreign Office, also das Auswärtige Amt des Landes, bietet Angehörigen von Opfern in solchen Fällen keinerlei finanzielle Unterstützung. Und so werden die Kirchers von ihrem Anwalt vertreten und manchmal täglich, manchmal wöchentlich über die Geschehnisse und Entwicklung des Prozesses auf dem Laufenden gehalten. Wie ihr euch sicher denken könnt und wie ich auch schon angesprochen habe, der Prozess wird sich über einen sehr langen Zeitraum stecken, weswegen wir die Verhandlungen jetzt nicht im Detail Tag für Tag, Aussage für Aussage und Beweis für Beweis durchgehen, sondern uns das alles einmal zusammengefasst und nach Anklage und Verteidigung aufgeteilt angucken werden. Wir fangen mit der Anklage an. Laut Staatsanwalt Minini und seiner Kollegin Komodi herrschte zwischen Amanda und Meredith eine tiefe Abneigung. Meredith soll unglaublich unter dem Zusammenleben mit Amanda gelitten haben. Eine Theorie, die insbesondere durch die Aussagen ihrer englischen Freundinnen gestützt wird. Meredith soll sich regelmäßig und ausführlich über Amanda beschwert haben. Darüber, dass sie nicht richtig die Toilette spüle, dass sie ihren Vibrator und ihre Kondome sichtbar in einem Kulturbeutel im Badezimmer aufbewahrte. Darüber, dass sie ständig neue, fremde Männer mit nach Hause brachte. Und diese Abneigung soll, laut der Anklage, auch gegenseitig gewesen sein. Amanda sei neidisch auf die hübschere, beliebtere, klügere, erwachsene und vor allem auch anständigere Meredith gewesen sein. Aus diesem Grund soll Amanda Meredith am späten Abend des 1. November 2007 gemeinsam mit Raffaele und Rudy angegriffen und vergewaltigt haben. Wobei hier während der Tat ein Wettkampf zwischen Raffaele und Rudy entstanden sein soll, bei dem es darum gegangen sei, Amanda am meisten zu gefallen bzw. zu befriedigen. Meredith habe sich stark gewehrt und einen besonders lauten Schrei von sich gegeben, worauf Amanda ihr die Kehle aufgeschnitten und sie so getötet habe. Während Rudy noch versucht habe, den Blutfluss mit Handtüchern aus dem Bad zu stoppen, seien Amanda und Raffaele mit den Handys von Meredith aus dem Haus geflüchtet. Später seien die beiden dann zurückgekehrt. Sie hätten die Decke über Merediths Leiche gelegt und angefangen zu putzen und zu wischen, um ihre Spuren zu entfernen und hätten dann den Einbruch in Philomenas Zimmer inszeniert, um den Verdacht von sich zu lenken. Auch die Beschuldigung von Patrick Lumumba sei der Versuch Amandas gewesen, von der eigenen Tatbeteiligung abzulenken. Für ihre Theorie beruft sich die Anklage unter anderem auch auf eine ganze Reihe von Zeugen und Zeuginnen, von denen ich euch jetzt mal ein paar vorstellen möchte. Der erste Zeuge ist Rudy. Denn als klar wird, dass Rudy, der ja schon im Schnellverfahren des Mordes an Meredith verurteilt wurde, in den Zeugenstand treten wird, wird seine Aussage mit Hochspannung erwartet. Denn wenn irgendjemand Licht auf die Geschehnisse des 1. November werfen kann, dann ja wohl er. Das heißt, alle Augen sind auf ihn gerichtet, als er vor Gericht eingeschworen wird. Und die Überraschung und wahrscheinlich auch Enttäuschung ist riesig, als er sich mit einem Satz auf sein Zeugnisverweigerungsrecht beruft und den Zeugenstand dann wieder verlässt. Andere Zeuginnen haben da etwas mehr zu berichten. Raffaele und Amanda hatten ja ausgesagt, Rudy kaum bzw. in Raffaeles Fall überhaupt nicht gekannt zu haben. Und auch zwischen Meredith und Rudy soll laut Aussage ihrer Freundinnen keine wirkliche Bekanntschaft bestanden haben. Ein Zeuge der Anklage widerspricht dem jedoch. Er gibt an, am 30. Oktober, also zwei Tage vor der Tat, gegen 17 Uhr beobachtet zu haben, wie Rudy in Begleitung eines weißen Mannes und zweier weißer Frauen die Villa in der Via della Pergola verließ. Während er Rudy sofort erkannt habe, habe er die drei anderen später, als ihre Fotos in der Presse veröffentlicht wurden, identifiziert. Ein weiterer Zeuge, der in der Presse schon als Superzeuge gehandelt wurde, sagt aus, Amanda und Raffaele am Abend der Tat zwischen 9:30 und Mitternacht an einem Basketballplatz in der Nähe des Tatortes gesehen zu haben. Laut der Aussage des Zeugen sollen die beiden dicht beieinander gesessen, getuschelt und immer wieder in Richtung der Via della Pergola 7 geblickt haben. Er gibt an, die beiden an diesem Abend circa 4 bis 5 Mal gesehen zu haben. Eine Zeugin, die der Anklage hilft, den genauen Tatzeitpunkt zu benennen, ist eine Nachbarin der WG. Denn die Frage, wann Meredith genau starb bzw. ermordet wurde, ist umstritten. Da der Gerichtsmediziner am Tatort ja daran gehindert wurde, die Körpertemperatur von Meredith zu messen, konnte so keine Angabe zum ungefähren Todeszeitpunkt gemacht werden. Wir erinnern uns, Meredith hatte sich am Tatabend gegen 21 Uhr von ihren Freundinnen verabschiedet und war nach Hause gelaufen. Laut der Analyse ihres Mageninhaltes muss der Tod ungefähr zwischen 21 bis spätestens 22 Uhr eingetreten sein. Die Anklage widerspricht dieser Feststellung jedoch. Sie führen aus, dass das Trauma der Tat den Verdauungsvorgang quasi angehalten habe und Meredith erst gut 2 Stunden später, also gegen 11 oder 12 Uhr abends, gestorben sei, wobei die Anklage den Todeszeitpunkt mit Hilfe der Nachbarin der WG ziemlich genau festlegt. Wenn ihr euch erinnert, Merediths Zimmer ist das Zimmer der WG, das am weitesten entfernt von der Straße liegt, mit dem Blick aus dem Fenster ins Tal. Hinter dem Haus in Richtung der Stadt verläuft eine Straße und dahinter bzw. daneben steht dann noch ein flaches Parkhaus und dahinter, weiter oben am Hang, steht eine Reihe Häuser. Die Nachbarin, die jetzt aussagt, wohnt in einem dieser Häuser. Und sie sagt aus, dass sie jeden Abend ein Diuretikum, also ein harntreibendes Mittel, einnimmt und daher jede Nacht gegen 11 oder 11.30 Uhr aufwacht und auf Toilette geht. So auch in der Tatnacht. Nur, dass sie dieses Mal einen markerschütternden Schrei hörte, als sie wach war. Sie sei sich sicher, dass der Schrei von einer Frau stammte und es auch kein Hilferuf gewesen sei. Einfach nur ein schrecklicher Schrei. Aus der Via della Pergola 7. Der Schrei habe sie unglaublich verstört und als sie sich danach wieder hinlegte, um weiterzuschlafen, habe sie noch gehört, wie eine Person die Metalltreppe des Parkhauses hochgelaufen sei und fast gleichzeitig vernommen, wie jemand auf der Einfahrt der Via della Pergola 7 über Schotter und Blätter gelaufen war. Am nächsten Morgen hätten ihr vorbeilaufende Kinder aus der Nachbarschaft erzählt, dass in der Villa ein totes Mädchen gefunden worden sei und am Vormittag habe sie dann beim Einkaufen das Bild von Meredith auf den Titelseiten der Zeitung gesehen. Wir haben also einen Zeugen, der Meredith, Amanda, Rudy und Raffaele Tage vor der Tat zusammen gesehen hatte. Wir haben einen anderen Zeugen, der Amanda und Raffaele am Tatabend zwischen 9:30 und Mitternacht am Basketballplatz beobachtet hatte. Eine weitere Zeugin, die gegen 11 oder 11.30 Uhr einen markerschütternden Schrei hörte. Und dann gibt es noch einen weiteren Zeugen, bei dem all diese Fäden zusammenzulaufen scheinen. Er berichtet, dass er entweder an Halloween oder am Tag danach, dem Tattag, nach dem Abendessen mit dem Auto unterwegs gewesen sei, als er auf Höhe der Via della Pergola 7 einen schwarzen Müllsack auf der Fahrbahn liegen gesehen habe. Er habe zwar abgebremst, den Müllsack aber noch leicht mit dem Auto touchiert. Dabei habe er dann festgestellt, dass es kein Müllsack war, der da auf der Fahrbahn lag, sondern zwei junge Menschen, die auf der Straße ausgeharrt hatten. Genauer gesagt, Amanda und Raffaele. Die beiden seien dann aufgestanden und hätten einige Sekunden vor seinem Auto stehend miteinander gestritten, ehe Raffaele auf den noch am Steuer sitzenden Zeugen zugegangen sei und ihn geschlagen habe. Der Zeuge habe Raffaele daraufhin zurückgeschlagen, worauf Raffaeles Brille von der Nase geflogen sei. Darauf habe Amanda dann ein ca. 30 bis 40 cm langes Messer gezückt und komm her und ich zeig's dir, zu dem Zeugen gesagt. Raffaele habe dann zu dem Zeugen gesagt, dass er es vergessen solle, Amanda sei ein Mädchen und sie könne ihm nichts tun. Er, also der Zeuge, habe Amanda dann eine Handvoll Oliven ins Gesicht geworfen. Worauf ein junger Mann, den er als Rudy identifizierte, anfing, ihn anzuschreien und ihn aufforderte, ihm sein Auto auszuleihen. Der Zeuge habe das Verleihen des Wagens verweigert und sich stattdessen erkundigt, was das Mädchen mit dem Messer machen würde. Rudys Antwort auf die Frage: Es ist eine Party, wir schneiden den Kuchen. Der Zeuge hörte daraufhin die Stimme einer jungen Frau aus dem Haus, die sich entweder gestritten oder um Hilfe gerufen hätte. Rudy habe jedoch behauptet, dass es sich nur um Musik handeln würde. Als der Zeuge schließlich weiterfährt, ist es Raffaele, der jetzt ein Messer in der Hand hält. Der Zeuge gibt auch an, dass er sich ganz sicher sei, dass es sich bei der jungen Frau mit dem Messer um Amanda handle, denn er habe Raffaele und Amanda schon Monate zuvor, also im Sommer, zusammen gesehen und zudem habe er Amanda an ihrer Zahnlücke eindeutig erkannt. Und damit kommen wir von unseren Zeugen und Zeuginnen weiter zu einigen der Beweisen, die die Anklage für ihre Theorie vorbringt und die ihr auch schon aus der letzten Folge kennt. Das zum einen das Messer, das sie in Raffaeles Küche sichergestellt hatten. Während eine DNA-Probe vom Griff zu Amanda passt, hatte eine DNA-Probe von der Klinge zu Meredith gepasst. Das Messer wurde so also klar als Tatwaffe identifiziert. Dann ist da noch der abgeschnittene Verschluss von Meredith's BH, an dessen Verschlusshaken DNA von Raffaele gefunden wurde. Des Weiteren gibt es mehrere DNA-Proben aus dem Haus, zum Beispiel aus dem Bad, aber auch aus dem Flur, bei denen sowohl Amandas als auch Meredith's DNA zusammen festgestellt wurde. Zudem hatte man bei der Untersuchung des Bades mit Luminol einen Fußabdruck von Amanda gefunden, der laut der Anklage von Amandas nach der Tat blutverschmierten Füßen stammte. Nicht zuletzt sei es das auffällige, verdächtige Verhalten von Raffaele und Amanda, das die beiden Kinder als Täter und Täterin identifizieren würde. Der inszenierte Einbruch, die Versuche, ihre Spuren zu verwischen, ihr absolut auffälliges Verhalten nach der Tat, all die Küsse, das Anfassen, Amandas Rumturnen, ihre ausgedachten Vorwürfe gegen Patrick Lumumba. Amanda sei ganz klar eine Narzisstin, die ihre Wut geradezu heranzüchten würde und außerordentlich aggressiv sei. Sie sei theatralisch, manipulativ und überschreite immer wieder Grenzen. Sie empfinde kaum Empathie, leide an emotionaler Betäubung und habe die Tendenz, Beziehungen zu dominieren, um ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Menschen, die nicht ihrer Meinung sind, sowie Autoritäten gegenüber, habe sie eine starke Abneigung. Raffaele wird von der Anklage als bemerkenswert emotionslos und von anderen Menschen abhängig beschrieben. Er sei reglos und eiskalt. Rudy hingegen, der vom Ankläger auch als armer Rudy bezeichnet wird, habe als einziger Reue gezeigt, habe als einziger versucht, Meredith noch zu retten und im Gegensatz zu Amanda auch niemanden falsch beschuldigt. Um den Menschen im Gerichtssaal den von der Anklage dargelegten Tatablauf noch einmal genau vor Augen zu führen, führt die Staatsanwaltschaft zudem ein Video vor. Das Video ist eine Animation, in der die Tat in allen Einzelheiten nochmal dargestellt wird. Man sieht eine animierte Amanda, einen animierten Raffaele, einen animierten Rudy, eine animierte Meredith. Man sieht einen Angriff, sieht im Moment von Merediths Tod einen komplett roten Bildschirm, sieht, wie die animierte Amanda und der animierte Raffaele nach der Tat zurückkehren, den Einbruch inszenieren und sauber machen. Die Verteidigung hatte gegen die Aufführung des Animationsfilms protestiert, da sie den Film für eine unfaire Sensationalisierung halten. Doch trotz des Widerspruchs darf der Film am Ende gezeigt werden. Für die Anklage ist das ein ganz wichtiger Erfolg, denn wie sie selbst sagen werden, für viele Menschen existiert das, was sie im Fernsehen sehen. Was sie nicht sehen, existiert nicht. Und sie wollen unbedingt, dass die Jury sieht, mit was für einer grausamen Tat und vor allem auch mit was für grausamen Menschen sie es hier zu tun haben und dass sie diese Menschen schuldig spricht. Und fordern sowohl für Amanda als auch für Raffaele lebenslange Freiheitsstrafen sowie jeweils mehrere Monate Isolationshaft. Amanda sei diabolisch, perfide und listig. Sie habe zwei Persönlichkeiten und sei außendreckig, weil sie im Inneren unsauber sei. Patrick gegenüber habe sie sich wie Judas verhalten. Mit diesen Worten wendet sich Patrick Lumumbas Anwalt am Ende an alle Anwesenden im Gerichtssaal und stellt die Frage nach der echten Amanda Knox. Ist die echte Amanda die engelsgleiche Person, die sie alle vor sich sehen? Oder ist sie in Wahrheit eine diabolische Teufelin, ein explosives Konzentrat aus Sex, Drogen und Alkohol? Lumumbas Anwalt ist sich sicher, dass Amanda beides ist und das letztere Amanda am 1. November 2007 in Erscheinung trat. Die Verteidigung sieht das natürlich ganz anders. Für sie ist klar, der wahre Täter, der einzige Täter, wurde bereits verurteilt. Es ist der Mann, der selbst zugegeben hatte, in der Tatnacht am Tatort gewesen zu sein. Der Mann, dessen DNA überall am Tatort und auch an der Leiche gefunden wurde. Der Mann, der nach der Tat nach Deutschland geflüchtet war. Rudy, ein Einzeltäter. Raffaele und Amanda haben nichts mit der Tat zu tun. Und anders als von Rudy gibt es auch keine Spuren der beiden am Tatort. Amanda ist keine eiskalte Männerfresserin, wie ihr jetzt vorgeworfen wird. Die Nachrichten zwischen ihr und Meredith waren freundlich und freundschaftlich. Es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass Amanda irgendein Problem mit Meredith hatte. Sie mochte sie. Auch die Idee, Amanda habe ständig junge Männer mit nach Hause gebracht und so für Unfrieden gesorgt, ist falsch. Außer Raffaele hatte sie nur einmal einen jungen Mann aus Rom mit nach Hause gebracht. Raffaele und Amanda waren jung, frisch verliebt und in ihrer eigenen Welt. Eine Welt, in der man zusammen Harry Potter liest und die fabelhafte Welt der Amelie schaut und nicht seine Mitbewohnerin vergewaltigt und ermordet. Viele der Zeugen und Zeuginnen, die die Anklage in den Zeugenstand gebeten hat, seien nicht vertrauenswürdig, ihre Aussagen unlogisch und widersprüchlich. Allein einer der Zeugen hatte sich, laut Zählung der Verteidigung, ganze 53 Mal in Widersprüche verstrickt. Die Aussage des Zeugen, der behauptet, Rudy, Meredith, Amanda und Raffaele zwei Tage vor der Tat gesehen zu haben, widerspricht nicht nur der Tatsache, dass Raffaele Rudy gar nicht kannte, sondern auch den Aussagen von Merediths Freundinnen, dass Meredith ihn kaum kannte. Der Zeuge, der angab, Raffaele und Amanda in der Tatnacht mehrmals am Basketballplatz gesehen zu haben, hatte sich nicht nur in viele Widersprüche verstrickt, sondern Amanda und Raffaele auch ein Alibi gegeben. Zumindest, wenn man mit der Analyse des Mageninhaltes von einem Todeszeitpunkt zwischen 9 und 10 Uhr ausgeht. Sowieso widerspricht die Verteidigung der Aussage der Nachbarin, mit deren Hilfe der Todeszeitpunkt von der Anklage festgelegt worden war. Sie stellen in Frage, ob es wirklich ein Todesschrei von Meredith war, den sie hörte und der sie so verstörte. Zum einen aufgrund der Tatsache, dass zwischen Merediths Fenster, das ins Tal zeigt, ja noch das Haus, die Straße, der Parkplatz sowie einige Höhenmeter liegen, aber vor allem auch aufgrund der Aussage der Zeugin selbst. Wie kann es sein, dass sie schon am Morgen nach dem Schrei durch die Nachbarskinder von der Toten in der Villa erfuhr und Merediths Foto am gleichen Tag beim Einkaufen auf den Titelseiten der Zeitung gesehen hatte, wenn ihre Leiche zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal gefunden worden war. Zu dem Zeugen, der aussagte, Amanda, Raffaele und Rudy entweder an Halloween oder in der Tatnacht gesehen zu haben, der Raffaele angeblich die Brille von der Nase boxte, Amanda eine Handvoll Oliven ins Gesicht warf und von Rudy dazu aufgefordert wurde, ihm sein Auto zu leihen, ganz zu schweigen. Allein seine Aussage, Amanda an der Zahnlücke eindeutig identifiziert zu haben und sein verwunderter Ausruf, sie habe die Zahnlücke jetzt weggemacht, sprechen Bände. An dieser Stelle auch noch der Hinweis von mir, seine Aussage war tatsächlich auch im Pretrial als vollkommen unglaubwürdig eingestuft worden, und zwar vom damals vorsitzenden Richter. Aber was ist mit den gesicherten Beweisen und DNA-Spuren vom Tatort, die laut Anklage eine Tatbeteiligung bzw. sogar Tatherrschaft klar belegen? Die Verteidigung von Amanda und Raffaele hatte schon vor dem Pretrial und damit auch vor dem Prozess den Antrag gestellt, die Aufzeichnung zu den forensischen Untersuchungen, wie zum Beispiel die DNA-Tests, einzusehen, worauf sie auch einen rechtlichen Anspruch haben. Schon im Pretrial hatte der Richter die Staatsanwaltschaft bzw. Ermittlungsbehörden dann auch aufgefordert, diese Dokumente an die Verteidigung weiterzugeben. Diese waren der Aufforderung und Verpflichtung jedoch bis zum Prozessbeginn nicht nachgekommen. Erst im Sommer 2009, als der Prozess schon gut ein halbes Jahr läuft und die Sommerpause direkt vor der Tür steht, fordert der vorsitzende Richter im Prozess die Staatsanwaltschaft bzw. Behörden noch einmal auf, die Unterlagen endlich bereitzustellen. Und das passiert dann auch, wenn auch laut Aussage der Verteidigung nicht in vollem Umfang. Also kommen wir mal zu den Hauptbeweisen, also zu denen, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Da ist zum einen das Messer, das in Raffaeles Wohnung durch kriminalistische Intuition als Tatwaffe erkannt wurde und an dem man dann DNA von Amanda am Griff und DNA von Meredith an der Klinge gefunden hatte. Laut den beiden Experten der Verteidigung kommt das Messer tatsächlich nicht als Tatwaffe in Frage. Es sei zu groß bzw. zu lang, um die tödlichen Verletzungen an Merediths Hals verursacht zu haben. Zudem zeigen die von der Verteidigung angeforderten Unterlagen, dass das Messer tatsächlich auf Blut getestet wurde, der Test jedoch negativ ausfiel. Es gab also keinerlei Hinweise, dass das Messer mit Blut in Kontakt gekommen war. Dass Amandas DNA am Griff des Messers gefunden wurde, sei für sie zudem logisch, da Amanda das Messer in der Vergangenheit beim Kochen benutzt hatte. Und Merediths DNA? Bereits im Pretrial hatte die Verteidigung die Frage gestellt, ob es überhaupt genug DNA-Material für ein eindeutiges, verlässliches Ergebnis gegeben hatte. Diese Frage war damals mit Ja beantwortet worden. Bei der Durchsicht der Aufzeichnung hatte die Verteidigung nun jedoch festgestellt, dass dem nicht so war. Es war nicht genügend Material für ein genaues Ergebnis gewesen. Und ein zweiter Test, der in solchen Fällen nach internationalen Standards eigentlich erforderlich gewesen wäre, wurde auch nicht durchgeführt. Das bedeutet, dass es keine Blutspuren am Messer gibt und vor allem auch keine DNA, die Meredith eindeutig und vor allem verlässlich zugeordnet werden kann. Zudem sei aufgrund der Umstände der Untersuchung bzw. Analyse im Labor eine Kreuzkontamination des Messers mit anderen Beweisstücken möglich. Der nächste Beweis, der BH-Verschluss oder genauer gesagt Raffaeles DNA auf dem BH-Verschluss. Auch hier war die gefundene DNA-Menge, wie sich jetzt herausstellt, viel zu gering, um die DNA-Spuren eindeutig Raffaele zuzuordnen. Denn je geringer die DNA-Menge und je unvollständiger das gefundene DNA-Profil ist, desto unspezifischer ist es und desto mehr Leuten könnte es zugeordnet werden. Das gefundene Profil könnte also nicht nur Raffaele, sondern ziemlich vielen Menschen in der Stadt zugeordnet werden. Ein weiteres Problem, der BH-Verschluss war zwar als Beweismittel verzeichnet und fotografiert, dann jedoch nicht sichergestellt worden. Das war erst gut anderthalb Monate später passiert. Zu diesem Zeitpunkt waren diverse andere Teams der Polizei am Tatort gewesen und der BH-Verschluss war von seinem ursprünglichen Fundort bewegt worden und man hatte ihn unter Kleidung und einem zusammengerollten Teppich gefunden. Die Verteidigung ist sich daher sicher, dass es sich bei diesem DNA-Fund um eine Kontamination handelt, die möglicherweise auch schon stattgefunden haben könnte, als das erste Team den Tatort untersuchte, da Videoaufnahmen zeigen, wie der BH-Verschluss hin und her gereicht und auch wieder auf dem Boden platziert wird. auch die Aussagekraft der DNA-Proben, bei denen DNA von Amanda und Meredith zusammengefunden wurde, ist laut der Verteidigung gering. Die beiden wohnten seit 1,5 Monaten zusammen in der WG. Sie nutzen beide den gleichen Flur und teilen sich zudem ein Badezimmer. Zudem kritisiert die Verteidigung auch hier das Vorgehen der Spurensicherung. So hätte man am Bidet mit einem Stäbchen an mehreren Stellen Proben genommen, statt für jede Stelle ein eigenes Stäbchen zu benutzen. Aber was ist denn nun mit Amandas blutigem Fußabdruck? Die Spurensicherung hatte ja einen blutigen Fußabdruck von ihr festgestellt. Hier kommt es, wie Amanda ja schon mal angesprochen hat, auf die Aussagekraft von Luminol an. Am Tatort bzw. in der Villa wurde ja großzügig mit Luminol gearbeitet. Eine Substanz, die mit bestimmten Stoffen, wie zum Beispiel dem Eisen im Hämoglobin, dem Blutfarbstoff der roten Blutkörperchen reagiert und dann in abgedunkelten Räumen blau leuchtet. Bei so einem Luminol-Test hatte der Fußabdruck von Amanda aufgeleuchtet. Wie ihr aber wahrscheinlich schon wisst, passiert das nicht nur bei Blut bzw. Blutspuren, sondern bei anderen Stoffen. Weshalb zum Nachweis von Blut noch ein anderer Test durchgeführt werden muss. So ein Test zum Nachweis, ob es sich wirklich um einen blutigen Fußabdruck handelte, war tatsächlich auch durchgeführt worden, und zwar mit einem negativen Ergebnis. Die Anklage hatte das jedoch verschwiegen und weiter von einem blutigen Fußabdruck geredet, obwohl der durchgeführte Test bestätigt hatte, dass es keine Blutspuren waren. Interessanterweise hatte die Verteidigung die Frage, ob so ein zweiter Test auf Blut durchgeführt worden war, auch schon im Pretrial gestellt und damals die Antwort erhalten, so ein Test sei nicht durchgeführt worden. Und dieselbe Expertin hat im Hauptprozess dann auch ausgesagt, dass so ein zweiter Test überhaupt nicht nötig gewesen sei, da sie mit bloßem Auge hätte erkennen können, dass das Luminol auf Blut reagiert hätte, weil es bei einer Reaktion mit Blut besonders stark leuchten würde. Was jedoch, wie der Experte der Verteidigung nun klarstellt, so nicht stimmt. Unabhängig davon, der Test auf Blut war negativ. Es gab also, wie die Verteidigung betont, keinen blutigen Fußabdruck. Und dann ist da noch ein weiterer Umstand, der aus Sicht der Verteidigung besonders für die Unschuld von Amanda und Raffaele spricht. Es ist die vorhin schon angesprochene Tatsache, dass außerdem laut der Verteidigung kontaminierten BH-Verschluss keine Spuren von Amanda und Raffaele am Tatort oder der Leiche gefunden wurden. Ihrer Meinung nach ist es unmöglich, dass 2 von 3 Tatbeteiligten keine Spuren hinterlassen, während der Dritte überall Spuren hinterließ. Die Erklärung der Anklage, Amanda und Raffaele hätten ihre Spuren einfach weggeputzt, halten sie für absurd, denn es sei nicht möglich, gezielt die Spuren von 2 Menschen wegzuputzen und die eines Dritten zurückzulassen. Zudem gäbe es auch keine Beweise für das Stattfinden einer solchen Putzaktion. Da es aus Sicht der Verteidigung am Ende des Prozesses noch einiges an Klärungs- und Untersuchungsbedarf gibt, stellen sie einen Antrag. Sie fordern eine neue, unabhängige Untersuchung, bei der unter anderem folgende Fragen bzw. Punkte noch einmal analysiert und überprüft werden sollen. Erstens die DNA-Spur auf dem BH-Verschluss. Zweitens die DNA-Spur auf dem angeblichen Tatmesser. Drittens die Frage, ob das Messer überhaupt zur Tat passt. Viertens der Todeszeitpunkt. Fünftens die Frage, ob die Wunden Meredith durch einen oder mehrere Täterinnen zugefügt wurden. Sechstens, zudem soll auch überprüft werden, ob Merediths angeblicher Todesschrei überhaupt von ihrer Nachbarin gehört werden konnte, beziehungsweise wie laut ein Schrei hätte sein müssen, um in ihrer Wohnung wahrnehmbar zu sein. 2 Stunden lang beraten der Richter, die Richterin und die Geschworenen über den Antrag auf die unabhängige Klärung dieser Fragen. Dann lehnen sie den Antrag ab. Doch trotz all dieser offenen Fragen ist für die Verteidigung eines klar. Raffaele und Amanda sind unschuldig. Es gäbe keinen Beweis dafür, dass sie an der Tat beteiligt waren. Amanda sei, anders als dies von der Anklage dargestellt wurde, keine narzisstische Mörderin, sondern eine junge, naive, fragile Frau, die in ihrer eigenen Welt leben würde und nur zu etwa 40% in der Realität verankert sei. Sie sei, nach den Worten von Raffaeles Verteidigerin, die Amelie von Seattle. Eine junge Frau, die in einem fremden Land, in einer fremden Sprache, ohne Anwalt, über Stunden und Tage verhört wurde, bis sie Panik bekam. Am 4. Dezember 2009, also nach fast einem Jahr Prozess, beginnt dann die Besprechung der Geschworenen. Sie müssen nun klären, ob sie über jeden Zweifel erhaben, davon überzeugt sind, dass Raffaele, Amanda und Rudy Meredith gemeinsam ermordeten. Kurz vor Mitternacht ist es schließlich soweit. 13 Stunden lang hatten sich die 3 Frauen und 3 Männer besprochen. Jetzt haben sie eine Entscheidung gefällt. Der Saal füllt sich. Kurz nach Mitternacht wird das Urteil schließlich verkündet. Raffaele Sollecito und Amanda Knox werden in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen. Schuldig des Mordes an Meredith. Raffaele wird hierbei zu 25 Jahren Haft und Amanda zu 26 Jahren verurteilt. Ein Jahr mehr wegen des Tatbestandes der Verleumdung gegen Patrick Lumumba. Zudem werden sowohl Raffaele als auch Amanda zu Schadensersatzzahlungen in Millionenhöhe verurteilt.
Und damit tragen jetzt also die beiden ein dickes Guilty auf der Stirn, das so auch von der Öffentlichkeit unterzeichnet wird. Alle Augen waren auf den Prozess und auch vor allem auf Amanda gerichtet. Und dabei war man nicht nur an ihren Worten, sondern auch an ihrem Aussehen und ihrem Verhalten interessiert. Jedes Outfit wurde ganz genau unter die Lupe genommen, jedes Lächeln aufs Schärfste kritisiert. Und das Urteil bestätigt jetzt also das Bauchgefühl, das man von Anfang an hatte, dass sie eine eiskalte Mörderin ist. Beide werden jetzt also wieder ins Gefängnis gebracht, wo sie ihren ganz eigenen Umgang mit dem Urteil finden werden und dort auch mit kritischem Blick begutachtet werden. Und so sehr die Menschen auf Amanda und Raffaele reagieren, so wenig Platz hat Meredith in all den Gesprächen bekommen. Dass sie das Opfer ist, sie ermordet wurde und dass ein Prozess eigentlich ganz genau daran erinnern soll und dass man ein Urteil nicht feiert, weil der Schmerz ja für immer gigantisch sein wird, daran erinnert ihre Familie. Ihr Bruder gibt seine Gefühle zum Prozess und zum Ausgang wie folgt wieder. Letztendlich sind wir zufrieden mit dem Urteil und dass es eine Entscheidung gegeben hat. Aber am Ende des Tages ist es kein Ort für Triumph oder Freude. Wir sind zufrieden, aber wir mussten uns hier versammeln, weil unsere Schwester aufs Brutalste genommen wurde. Merediths Mutter fügt hinzu, über uns wurde eine lebenslange Strafe verhängt. Wir müssen bis an unser Lebensende damit leben. Man sagt, dass die Zeit alle Wunden heilt. Aber das stimmt nicht. Während also Merediths Familie und auch die meisten Menschen in Italien mit dem Urteil einverstanden sind, sieht das nicht überall so aus. In den USA wird heftige Kritik an dem italienischen Rechtssystem geübt. Es wird befürchtet, dass man Amanda nur so behandeln würde, weil sie aus Amerika stammen würde. Das Land gehöre boykottiert, gibt Donald Trump zu verstehen. Es wird von einem Justizskandal gesprochen, von einer einseitigen Berichterstattung, die niemals zu einem fairen Prozess hätte führen können. So sieht es auch die Verteidigung, die ihren Appeal vorbereitet und alles, was schiefgelaufen ist, nochmal in einem Dokument zusammenfasst. Und während die eine Seite damit beschäftigt ist, sind in einem anderen Prozess alle Augen auf die Gegenseite gerichtet. Einem Prozess, in dem Staatsanwalt Minini nicht die Rolle der Anklage einnimmt, sondern die des Angeklagten. Er ist nämlich bereits vor diesem Fall auch international aufgefallen und das nicht unbedingt im Positiven. Er war involviert in einen Fall, der vielleicht auch dem einen oder anderen von euch bekannt sein dürfte, den wir jetzt nicht weiter im Detail besprechen, sondern nur ganz kurz anschneiden, und zwar dem Monster von Florenz. Zwei Journalisten, Mario Spezi und Douglas Preston, haben in ihrem Buch über den Fall nämlich ziemlich große Kritik an den Ermittlungen und auch der von Mignini geäußerten Theorie in dem Fall geübt. Und das war ein Umstand, der Mignini ganz und gar nicht gefallen hat. Dass seine Theorie, und zwar, dass eine Sekte hinter den Taten des Monsters steht und dass auch noch ein Doktor verwickelt ist, der eigentlich tot aus einem See geborgen wurde, dass aber alles nur inszeniert wurde, schon ziemlich speziell ist, das scheint er nicht so einsehen zu wollen. Und die beiden Journalisten und viele andere vor ihnen auch fanden diese Theorie aber ganz schön absurd. Und das konnte Minini so nicht auf sich sitzen lassen. Ähnlich wie viele andere Kritiker zuvor, die er einfach vernommen und angeklagt hat, wird auch Preston 3 Stunden lang auf Italienisch von Minini vernommen, ohne dass Rechtsbeistand oder Übersetzer dabei sind. Dabei wirft er dem Journalisten einige Straftaten vor, er drängt ihn auch zu einem Geständnis und sagt, dass er eine Verhaftung nur verhindern kann, wenn er das Land verlassen würde, was dieser auch letztlich tut. Und das alles nur, weil sie es gewagt haben, ihn und seine Theorien zu kritisieren. Da nicht ganz so einfach, der wird noch härter in die Mangel genommen. Sein Büro wird auseinandergenommen, sein Auto wird verwanzt und er wird auch festgenommen. Der Vorwurf, er gehöre einem satanistischen Kult an, der die Morde des Monsters beauftragt hatte. Als das alles herauskam, warf das nicht nur ein sehr schlechtes Licht auf Italien, sondern vor allem auf Minini selbst, der damit ja ganz klar seine Machtposition ausgenutzt hatte. Genau dafür und auch noch für anderes Fehlverhalten wurde er dann auch angeklagt. Man warf ihm Machtmissbrauch, illegales Abhören und andere Verbrechen im Rahmen der Ermittlungen im Fall des Monsters von Florenz vor. Er wurde dann auch von dem Fall abgezogen, sein Ruf war geschädigt und seine Karriere stand vor einem möglichen Ende. Darüber spekulierten zumindest seine Kollegen und Kolleginnen und haben sich auch selbst gefragt, wie Minini sich da jetzt noch aufrappeln soll. Dass das Ganze nicht das Ende für ihn war, dass er seine Karriere nicht begraben musste, das wissen wir. Schließlich war er es, der knapp 20 Monate später entschieden hat, Amanda und Raffaele offiziell anzuklagen und auch schon davor ja eine große Rolle in den Ermittlungen, in ihren Verhören und natürlich dem Prozess gespielt hat. Ob es jetzt vielleicht einen Zusammenhang gab, ob er in diesem Fall eine Chance gesehen hatte, seinen Ruf wiederherzustellen und das zu tun, was das Volk sich von ihm wünschte und dann als großer Held am Ende dastehen zu können, darüber lässt sich nur spekulieren. Auch, dass er beim Monster von Florenz angenommen hatte, dass es um Aktivitäten einer Sekte ging und jetzt ja ebenfalls auch angedeutet hat, dass es eine Sexsekte gäbe und Spiele, das ist ja auch eine interessante Parallele. Minini wurde übrigens vor Gericht dann erst in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen und auch zu einer 16-monatigen Haftstrafe verurteilt. Dieses Urteil wurde aber mehrfach gekippt und letztlich 2013 vom Supreme Court final verworfen, weil die Verjährungsfristen abgelaufen waren. Während er also straffrei davon gekommen ist, stellt sich schon die Frage, inwiefern die laufenden Ermittlungen gegen ihn eine Rolle in dem Fall Meredith Kircher gespielt haben könnten. Die Verteidigung ist sich jedenfalls sicher, dass nicht nur Minini, der leitende Ermittler und auch der Vorsitzende Richter des ersten Prozesses, ein ganz klar voreingenommenes Bild des Verbrechens hatten. Eins, für das sie auch gerne mal Beweise nicht ganz so genau untersucht haben, diese auch falsch dargestellt haben und sich immer nur herausgepickt haben, was sie in ihrem Glauben und ihrer Version unterstützt. Das werfen ihnen die Verteidiger dann auch in dem Appeal-Dokument vor und zählen alle aus dem ersten Prozess resultierten Fehler auf. Viele dieser Punkte wurden auch im Prozess schon aufgeführt und von Marieke ja auch schon erklärt. Diese haben ja einen Richter und auch die Geschworenen jedoch nicht überzeugen können. Zum Beispiel der Umstand, dass die Verteidigung nicht genug Zeit hatte, ihre eigenen DNA-Analysen anzustellen und die präsentierten Ergebnisse der Expertin der Anklage im Prozess ja auch einige Fragen offen ließen und Zweifel weckten. Und man stellte sich auch die Frage, wieso es eigentlich erlaubt gewesen war, dass Amandas Geständnisse, über die wir in Folge 2 gesprochen haben, die ja gar nicht vor Gericht zulässig waren, in einem anderen Prozess, in dem es um Patrick und die Verleumdung ging, da vorgestellt wurden und das aber vor der exakt gleichen Jury, die auch in dem Mordfall entscheiden sollte. Dass das Messer nicht die Tatwaffe sein konnte, wurde ja ebenfalls von der Verteidigung schon angesprochen, genau wie all die anderen Unstimmigkeiten in der Version der Anklage. Wie kann Amanda zum Beispiel einen Mord begangen haben, aber ihre DNA nicht am Tatort hinterlassen haben? Wie wurde auch das Messer genau zum Tatort transportiert? Und vor allem auch warum, wenn es hier doch ein ausgeufertes Sexspiel war, wieso hätte man dann ein Messer aus der eigenen Wohnung mitgebracht? Dann natürlich die unglaubwürdigen Zeugenaussagen, die fehlerhafte Erklärung der Luminol-Analyse und natürlich das Bild, das man von Amanda gezeichnet hat, das einfach nicht der Realität entspricht. Es ist eine lange Liste an Argumenten, die zusammengefasst wird und auch es ist eine lange Liste an Argumenten, die sie führen und darin erklären, warum es einen neuen Prozess geben muss und auch geben wird, die sich dann einzelne Aspekte nochmal genauer ansieht. Und im Grunde ist das dann wie ein zweiter eigenständiger Prozess. Und dieser beginnt am 24. November 2010, als der neue Vorsitzende Richter jetzt eine Jury bestehend aus 5 Frauen und einem Mann vereidigt. Die Anklage wird in diesem verkürzten Prozess die gleiche Version der Geschehnisse darstellen, wie es auch im ersten Prozess der Fall war. Deswegen gehen wir da jetzt nicht nochmal detaillierter drauf ein. Und die Verteidigung beider Angeklagter hat auch im Vorfeld schon einige Forderungen gestellt, was überprüft werden muss. Neben ein paar der Zeugenaussagen geht es hier vor allem um die DNA-Analysen, die wahrscheinlich den größten Eindruck bei der Jury hinterlassen haben. Das sieht auch der Richter so, der daraufhin entscheidet, unabhängige Experten und Expertinnen mit neuen Analysen zu beauftragen, um diesmal ein für alle Mal zu klären, ob DNA von Amanda oder Raffaele an dem Messer und auch an dem BH-Verschluss gefunden wurde. Weil Marieke ja schon die Version der Anklage im ersten Prozess sehr genau durchgegangen ist, fokussieren wir uns jetzt einmal auf die neuen Aspekte, die hier vorgestellt werden. Beziehungsweise so ganz neu sind sie auch nicht, wenn wir uns die Kritik der Verteidigung und auch die Spekulation der Verteidigung angucken. Aber es ist nun mal jetzt ein neuer Richter, neue Experten und Expertinnen. Deswegen sieht das Ganze vielleicht hier auch etwas anders aus. Zunächst haben wir hier die Zeugenaussage des Superzeugen Antonio Curatolo, einer der wohl wichtigsten Zeugen der Anklage. Er hatte nämlich ausgesagt, dass er sowohl Amanda als auch Raffaele in der Nähe des Tatortes gesehen hatte. Diese Aussage hatte bereits im ersten Prozess für Verwirrung gesorgt, weil er Amanda zeitweise sogar ein Alibi für die Tat gegeben hatte, wenn man denn an die Timeline der Anklage glaubt. Er widersprach sich selbst, machte einen verwirrten Eindruck und konnte sich auch an Tage und Uhrzeiten nicht wirklich genau erinnern. Trotzdem schien man ihm am Ende Glauben zu schenken. Und in diesem zweiten Prozess sieht das anders aus. Dort spricht er nur ganz kurz, weil sehr schnell klar wird, dass er kein glaubhafter Zeuge ist. Als er dann noch bestätigt, in der Tatnacht Heroin konsumiert zu haben, entscheidet der Richter, dass er damit genug gehört hat und Curatolo wird aus dem Zeugenstand entlassen und seine Aussage als nicht wahrheitsgemäß eingestuft. Neben ihm werden auch einige Gefängnisinsassen verhört, die allesamt Gespräche mit Rudy geführt haben, in denen er immer wieder bestätigt hat, dass Amanda und Raffaele nichts mit der Tat zu tun haben. Und einer dieser Insassen geht dann sogar noch einen Schritt weiter und erklärt, dass es sein Bruder gewesen wäre, der Meredith getötet hätte. Dass diese Aussage jetzt vielleicht nicht unglaublich glaubwürdig ist, spielt hier erstmal keine Rolle, denn die Kritik, die die Verteidigung üben möchte, ist, dass die Anklage diesen Vorwurf nie überprüft hat und das, obwohl der Zeuge sich mehrfach an sie gewandt hat. Das heißt, sie haben von Anfang an nur eine einzige Spur verfolgt, haben sich erst auf Amanda und Raffaele und kurze Zeit später auf Patrick eingeschossen, ohne auch eine andere Option zu erwägen. Und der dann Patricks Stelle eingenommen hat, Rudy, wird ebenfalls nochmal einen Auftritt im Zeugenstand bekommen. Wie Marieke schon im ersten Prozess geschildert hat, wartet man natürlich mit Spannung jetzt auf diesen Moment, dass alle drei in einem Gerichtsraum sitzen. Und auch wenn wohl viele gehofft haben, dass Rudys Aussage vielleicht neue Erkenntnisse bringen würde, ist keiner wirklich überrascht, als der nur weiter auf seine Version pocht und verneint, die Gespräche mit den anderen Gefängnisinsassen geführt zu haben. Es gibt aber eine ziemlich eindrucksvolle Situation, die durchaus interessant für den Wahrheitsgehalt seiner Aussagen sein könnte. Als der Richter Rudy nämlich bittet, seine Version, die er bei der Polizei niedergeschrieben hat, einfach mal vorzulesen, antwortet dieser mit einem kurzen Nein. Er könne das nicht vorlesen, weil er seine eigene Schrift nicht lesen kann. Das irritiert den Richter ganz schön und er fragt, ob er die vielen Worte, die er da benutzt hat, von denen ziemlich viele auch aus dem juristischen Jargon stammen, überhaupt kennen würde und fragt auch noch nach seinem Bildungsstand. Darauf geht Rudy nicht detailliert ein. Was der Richter damit wohl andeuten will, scheint aber allen im Raum klar zu sein. Und zwar, ob Rudy möglicherweise von der Polizei in eine spezifische Richtung gedrängt wurde und man ihm vielleicht sogar gesagt hat, was er da schreiben soll. Und dann stellt sich natürlich die Frage, warum man das tun würde. Während all diese Aussagen kleinere Zweifel an dem gefällten Urteil streuen, warten wohl alle am gespanntesten auf die Aussage des bestellten Expertenteams, das die DNA-Spuren am BH-Verschluss und auch am Messer analysiert hat. Der 25. Juli 2011 ist deshalb ein besonders wichtiger Tag. Stefano Conti und Carla Vecchiotti stellen hier ihre unabhängigen Ergebnisse vor. Und schon der Einstieg sorgt für einen absoluten Schockmoment. Denn die beiden nehmen kein Blatt vor den Mund, kritisieren die Arbeit ihrer Vorgängerin aufs Schärfste und gehen dann auf die jeweiligen Beweismittel ein, die sie nun erneut überprüft haben. Zum einen das Messer, die Tatwaffe, wie es die Staatsanwaltschaft dargestellt hat, die einfach mir nichts, dir nichts aus einer Schublade ausgewählt wurde, weil es angeblich so sauber aussah. Dass dieses Messer zu groß war und nicht zu den Verletzungen passt, war den Ermittlern ziemlich egal. Dass sie nur ein einziges Messer zur Prüfung mitgenommen haben, dass man davon nicht den Griff entfernt hat, das sei schon problematisch genug. Aber die Analysen der gefundenen Spuren waren nicht einfach nur mangelhaft, sondern grob fahrlässig, sagen die Experten und Expertinnen. Laut ihren neuen Untersuchungen konnten keine aussagekräftigen Spuren von Blut oder Merediths DNA an der Klinge nachgewiesen werden. Amandas DNA wurde zwar im Griff gefunden, diese sei aber erklärbar damit, dass sie sich ja auch in Raffaeles Küche aufgehalten und dort gekocht hat. Man hatte an der Klinge auch Rückstände von Stärke gefunden, was diese Behauptung wahrscheinlich macht. Ohne Blut und DNA des Opfers ist es nicht nachweisbar, dass es sich hier um die Tatwaffe gehandelt hat. Kommen wir damit zum BH-Verschluss. Ein Beweisstück, das keins hätte sein dürfen. Denn dieser wurde erst 1,5 Monate später gesichert und ist alleine deshalb nicht mehr auswertbar, wenn man bedenkt, wie viele Menschen an diesem Tatort ein- und ausgegangen sind. Aber nicht nur deswegen ist das Ergebnis der Expertin, die bestätigt hat, dass Raffaeles DNA darauf gefunden wurde, problematisch. Dieser hatte zudem eine Methode angewandt, in der die DNA-Spur bereits bei der Analyse mit einer Spur eines Verdächtigen abgeglichen wird. Das heißt, man wartet nicht das finale Ergebnis ab, sondern vergleicht schon Stück für Stück, ob es das Profil sein könnte und sieht dann vielleicht Übereinstimmungen, die man gerne sehen möchte. Das ist in vielen Ländern eine verbotene Methode, weil diese eine Voreingenommenheit fördert. Und hier ist auch der springende Punkt und die Erklärung, warum die getätigten Analysen ihrer Vorgängerin nicht so aussagekräftig sind, wie im ersten Prozess dargestellt, weil einfach nicht sauber gearbeitet wurde. Es wurden mehrere Beweisstücke parallel untersucht, einige, die Merediths DNA nachweislich beinhaltet haben. Eine Kontamination ist damit fast garantiert. Und die viel zu geringe Menge der DNA an der Klinge, die die vorherige Expertin gemessen hat, ist geradezu ein Paradebeispiel für eine DNA-Spur, die durch Kontamination zustande kam. Also das, was die Verteidigung auch schon gedacht hat, wird jetzt auch nochmal von dem Expertenteam bestätigt. Aber sie sagen, es war nicht nur unsaubere Arbeit, die sie jetzt hier kritisieren möchten. Es waren auch absichtliche Falschaussagen, die von der Expertin der Anklage im ersten Prozess getroffen wurden und die man jetzt nochmal betonen möchte. Wie Marike ja auch schon erwähnt hat, hatte diese ja zum Beispiel angegeben, dass die Luminolstellen nicht nachträglich auf Blut überprüft wurden, was man doch getan hatte und herausgefunden hatte, dass es eben nicht Blut war. Und die Expertin betonte auch immer wieder sauber gearbeitet zu haben und trotzdem konnte man auf den Videos, die die Verteidigung präsentiert hat, immer wieder sehen, wie schlecht die Ermittlungsarbeit tatsächlich war. In diesem zweiten Prozess soll das nicht länger unter den Teppich gekehrt werden, sondern betont werden, wie wenig wert ihre Aussagen waren und dass man sich nun auf die finalen Ergebnisse des unabhängigen Teams verlassen soll. Und ihr Ergebnis bestätigt, dass es kein Blut am Messer gegeben hat, dass es keine aussagekräftigen DNA-Spuren von Meredith daran gab und dass Kontamination nicht nur wahrscheinlich, sondern ziemlich sicher vorliegt. Und damit bricht das Kartenhaus der Version der Anklage jetzt mit einem Schlag zusammen. Die das jedoch nicht einsehen will und fordert, das Expertenteam vor Gericht vernehmen zu dürfen. Auch der Rechtsbeistand von Merediths Familie möchte einige Fragen zu ihrer Analyse stellen. Der Richter stimmt zu und ermöglicht ihnen, alle Unklarheiten aus dem Weg zu räumen. Diese Fragen und vor allem die Antworten darauf zeigen jedoch nur wieder, wie anders ihre Arbeit gelaufen ist. Als zum Beispiel angemerkt wird, dass einige der Überprüfungen am BH-Verschluss ja gar nicht bis zu Ende durchgeführt wurden, dass man mittendrin einfach aufgehört hatte, erklären sie, dass es absolut keinen Sinn ergeben hätte, noch weiter zu testen. Denn bereits bei den anfänglichen Überprüfungen der Spur konnten mindestens 8 unterschiedliche DNA-Profile geformt werden und eine klare Identifizierung war bereits zu diesem Zeitpunkt nicht möglich. Hätten sie weitergemacht, hätten sie wahrscheinlich ein Profil von jeder hier anwesenden Person bilden können. Ja, wahrscheinlich sogar die des Richters. nach den Closing Statements beider Seiten, bei der die Anklage eigentlich nur alles wiederholt, was sie bereits im ersten Prozess verdeutlicht haben, egal ob mittlerweile angezweifelt, wird dann am 3. Oktober 2011 die Entscheidung verkündet. Eine, die man voller Spannung erwartet, die natürlich Leben verändern wird und bei manchen ein Lachen und bei manchen puren Schock ins Gesicht zaubert. Denn man verkündet, dass Amanda und Raffaele nicht schuldig sind. In der Erklärung für diese Entscheidung wird angeführt, dass es keine forensischen Beweise für die Anklage gegeben hat und dass alle belastenden Aussagen, die sowohl von Amanda als auch von Raffaele zutage gefördert wurden, nur entstanden sind, weil sie unter enormem Druck standen. Außerdem widerspricht man einigen Aspekten der Anklage. Es wäre zum Beispiel total unlogisch zu behaupten, dass Amanda und Raffaele versucht hätten, den Leichenfund zu verhindern, wenn sie es doch waren, die die Polizei überhaupt erst verständigt hatten. Der Richter stellt außerdem fest, dass es keinerlei Beweise für Telefongespräche oder SMS zwischen Amanda oder Raffaele und Rudy gab und kommt zu dem Entschluss, dass es im Wesentlichen keine Beweise für die Schuldsprüche gab und dass eine Verbindung zwischen den dreien, um den Mord zu begehen, alles andere als wahrscheinlich ist. Und wahrscheinlich war ja genau das Stichwort, das im ersten Prozess immer wieder genutzt wurde. Die Anklage hatte Beweise präsentiert und gesagt, dass sie wahrscheinlich auf Amanda und Raffaele deuten. Fußabdrücke, die wahrscheinlich von Amanda waren. Eine Wohnung, die wahrscheinlich mit Bleiche geputzt wurde. Aber Wahrscheinlichkeiten sollten eben nicht für einen Schuldspruch reichen. Das macht der Richter in seinem klaren Statement deutlich. Er betont, dass er nicht an der Unschuld der beiden zweifeln würde. Aber was bedeutet das jetzt genau für Amanda, Raffaele und Meredith? Das Ende der Ungewissheit? Sind jetzt alle Fragen beantwortet? Nein, so nimmt wohl keiner diese Entscheidung wahr. Und doch ist es eine Entscheidung, die viel verändert. Amanda darf endlich zurück in die USA und wird in ihrer Heimatstadt Seattle mit offenen Armen empfangen. Ihre Familie hat mit ihr gebankt, war immer für sie da und hat nicht aufgegeben, egal wie dunkel die Zeit auch ausgesehen hat. Ihre Liebsten haben diesen Skandal mit ansehen müssen, haben nicht glauben können, welche Ungerechtigkeit ihr widerfährt und sind nun unfassbar erleichtert, sie zurück bei sich zu wissen. Die Anfangszeit, die Umgewöhnung ist nicht unbedingt einfach für Amanda, die ja bereits über 1400 Tage in Haft verbracht hat, die in ein fremdes Land gereist ist, um dort die beste Zeit ihres Lebens zu verbringen und das genaue Gegenteil erfahren hat. Im Gefängnis hatte sie versucht, nicht daran zu denken, hatte sich klargemacht, dass sie unschuldig ist und dass alles gut gehen würde. Wenn sie nicht so positiv gestimmt war, wenn düstere Gedanken an ein Ende ihren Kopf füllten, dann versuchte sie sich abzulenken, italienisch etwas zu verbessern, Bücher zu lesen und an das Gute zu glauben. Sie hat viel Härte erfahren, aber auch viel Unterstützung von Fremden, die ihr zum Beispiel ermöglicht haben, dass ihre Eltern sie besuchen können, die gespendet haben, damit sie nicht nur Kälte erfährt. Jetzt zurück in Freiheit sein zu dürfen, bei so vielen Menschen, die sie lieben und unterstützen, das ist für sie das größte Glück. Eins, das Raffaele nicht zuteil wird. Denn dieser bleibt in Italien, ist da der genau gegenteiligen Behandlung ausgesetzt. Hier wird dieses neue Urteil nicht zelebriert, sondern kritisiert. Lautstarke Beleidigungen wurden beiden an den Kopf geworfen. Das Gefühl, zwei Mördern Freiheit zu wissen, beschäftigt eine Nation, zu der Raffaele gehört. Egal, wie unsichtbar er sich macht, wie wenig Aufmerksamkeit er will, sein Name und auch Mendes bleiben noch lange Zeit in den Medien. Vor allem, weil diese Entscheidung nicht die letzte bleiben würde. Denn die Anklage ist verständlicherweise mit dem Ausgang dieses zweiten Prozesses ganz und gar nicht zufrieden. Sie fordern eine Wiederholung, möchten noch weitere DNA-Tests vornehmen lassen. Schließlich wurde ja eine Probe, die man von der Messerklinge genommen hat, ja noch nicht untersucht. Ihrem Antrag auf Wiederholung wird auch stattgegeben. Es wird jetzt also ein neuer Prozess angesetzt, der den zweiten wiederholt, bei dem Amanda jedoch nicht anwesend sein muss, sondern nur vertreten wird. Und obwohl es keine wirklich neuen Erkenntnisse gibt, obwohl dieser eine zusätzliche Test ebenfalls negativ ausfällt und damit klar zu sein scheint, dass es nicht die Tatwaffe war, sieht das Ergebnis hier ganz anders aus. Die vorherige Entscheidung wird gekippt. Und Amanda und Raffaele werden wieder schuldig erklärt. In seiner Begründung bezieht sich der Richter dabei auf das Eilverfahren, in dem Rudy schuldig erklärt wurde und in dem man davon ausgeht, dass es mehrere Tatverdächtige gab. Er glaubt dieser Version, dass es mehrere Beteiligte gab und glaubt deshalb auch an die Schuld der beiden. Er sagt außerdem, dass jemand den Tatort so gesäubert hätte, dass nur noch Rudys DNA vor Ort war und dass er keinen Beweis finden konnte, der darauf hindeutet, dass Rudy den Einbruch inszeniert hat. Also ganz kurzum, der Richter nimmt an, dass Rudy die Wahrheit sagt, orientiert sich an Rudys Version und deswegen müssen Amanda und Raffaele schuldig sein. Es ist eine Wendung, die Amanda und Raffaele nur verständnislos zurücklässt und auch ihre beiden Teams wieder dazu anleitet, Anträge zu stellen. Und diese landen dann vor dem höchsten Gericht, dem Supreme Court, der nun ein für alle Mal entscheiden soll, wie es mit beiden weitergeht. Und das ist ihre letzte Chance auf Freiheit, der letzte Versuch, ihre Unschuld zu beweisen, und das ist ihnen auch schmerzlichst klar. Voller Anspannung erwarten sie das Ergebnis dieser Überprüfung, das über den Rest ihres Lebens entscheiden würde. Mit ihren Familien zusammen sitzen sie vor den Computern, verfolgen Nachrichten, starren auf Handys. Bis dann, am 27. März 2015, die Entscheidung feststeht. Der Supreme Court entscheidet, dass die beiden unschuldig sind. Das Gericht stellt nicht nur fest, dass in den früheren Gerichtsverfahren Fehler begangen wurden und die Beweise für eine Verurteilung nicht ausreichen würden, sondern bestätigen zudem, dass die beiden die Taten nicht begangen haben und unschuldig sind. Und das ist ein riesiges Eingeständnis, denn damit hinterlässt man keinen, zumindest offiziellen, Zweifel an ihrer Schuld bzw. Unschuld. Amanda kommentiert das wie folgt. The knowledge of my innocence has given me strength in the darkest times of this ordeal.
So, ich weiß nicht, wie es bei euch war. Für mich ist das auf jeden Fall immer so dieses Reden über die Prozesse in diesem Fall immer so eine richtige Achterbahnfahrt der Gefühle. Und ich weiß noch, dass ich, obwohl ich ja immer wusste, wie es ausgeht, auch als ich die Bücher zum Fall gelesen hatte, trotzdem bei jedem einzelnen Buch mitgefiebert habe, was passiert ist und immer total aufgeregt, weil können uns das gerne schreiben. Ihr habt jetzt bestimmt noch ganz viele Fragen und wir haben auch tatsächlich noch Fragen, über die wir reden möchten. Und vor allem auch ein Thema, was wir nochmal aufgreifen müssen. Denn Amanda und Raffaele wurden jetzt ja freigesprochen. Das heißt, wir haben es jetzt anders als die offizielle Theorie, die ja immer von der Staatsanwaltschaft vorgebracht wurde, mit einem Einzeltäter zu tun und damit möglicherweise auch mit einem ganz anderen Tatablauf als der, der eigentlich immer so öffentlich kommuniziert wurde. Und das ist auch eine der Hauptthemen, die wir uns in der nächsten Folge nochmal angucken wollen. Wir wollen so ein bisschen der Frage auf den Grund gehen, wie lässt sich die Tat denn tatsächlich anhand der Beweise, die wirklich da sind und auch verlässlich sind, rekonstruieren? Was könnte passiert sein? Und vor allem auch so ein bisschen Fragen nachgehen, gibt es vielleicht noch mehr Punkte, wo die Anklage vielleicht etwas daneben lag?
Diese Folge beenden wir jetzt aber an dieser Stelle. Wir hoffen, sie hat euch gefallen und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich bin Amanda.
Ich bin Marieke.
Und das war Puppies in Crime.
Tschüss.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.